Ich wünsche euch einen guten Morgen. Was hat es mit euch gemacht, die Lesung? Mich haben sie gehasst, ich werde sie auch hassen. Was für Gedanken kommen da als erstes? Und es könnte sein, dass heute in der Predigt euch am einen oder anderen Punkt auch Gedanken kommen, wo es euch nicht wohl dabei ist. Lass uns einfach im Gespräch bleiben, uns darüber austauschen, wie wir damit umgehen. Ich möchte direkt anknüpfen an die Predigt vom letzten Sonntag. Ihr könnt euch erinnern. Punkt 6. Alles zur Ehre und zum Lob Gottes. Im 4. Kapitel des Petrusbriefes, die Verse 7 bis 11, ging es ums Dienen. Dienen zur Ehre Gottes. Und dann spricht Petrus ein Amen. Er macht eine Zäsur, eine deutliche. Und dann die Verse 12 bis 19 fasst er nochmal ein Thema zusammen, das er in seinem Brief an unterschiedlichen Stellen, in jedem Kapitel, in unterschiedlichen Bereichen beleuchtet hat. Es ist das Thema Leiden. Diese beiden Themen dienen in der Gemeinde, in der Welt und dienen und leiden in der Gemeinde und in der Welt. Das sind die beiden großen Themen im Petrusbrief. Und alles soll zu Gottes Lob und Ehre geschehen. Ja, mit dem Thema Dienen beschäftigen wir uns des Öfteren, in den Hauskreisen, in den Predigten, im Gemeindealltag. Gabenseminar ist angesagt, Mitarbeiter gewinnen. Aber mit dem Thema Leiden, da beschleicht einen doch so ein komisches Gefühl. Im gemeindlichen Kontext wollen wir es eher vermeiden und persönlich ja sowieso. Leiden wird ja meist nichts Positives zugeschrieben. Womit wir uns aber liebend gern beschäftigen, ist, wie wir uns das Leben bequemer machen, wie wir noch mehr Vergnügen haben können und wie wir unseren Genuss steigern. Eine Freizeit- und Genussgesellschaft in unserem Wohlstandsland, wenn man das Wort überhaupt noch sagen darf, färbt mächtig auf uns ab. Da ist ein mahnendes Wort, zumal es von Jesus selber kommt, notwendig. Mich haben sie gehasst und euch werden sie auch hassen. Ich habe gelitten und ihr werdet auch leiden. Der Weg des Christus war ein Leidensweg. Und der Weg der Gemeinde, jedes einzelnen Christen, ist ebenfalls ein Leidensweg. In der Geschichte hat sich das regelmäßig bestätigt, bis auf einige zeitliche Ausnahmen. Das ist eine grundsätzliche Realität. Leiden. Und der biblische Beleg für die Ursache des Leidens findet sich ganz am Anfang der Bibel. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, gemeint ist die Schlange, beziehungsweise Satan in der Schlange, und der Frau, gemeint ist Eva. Zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, er, Jesus, wird dir, Satan, den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Im Neuen Testament wird dieser Kampf in Epheser 6 beschrieben. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte und Gewalten. Es ist ein geistlicher Kampf. Wenn wir nun Gottes Eigentum sind, ist es ja geradezu natürlich, dass wir Zielscheibe des Satans und der gottlosen Welt sind. Als Nachfolger, Fußstapfenträter, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, werden wir leiden. Jesus ist es so ergangen und uns ergeht es genauso. Bibelstellen wie Trübsal zum Heil müssen erklärt werden. Dieser Vers zeigt schon, dass die Bibel Leiden differenziert, also unterscheidet. Und wir täten gut daran, dies ebenfalls zu tun. Wenn uns nämlich Leiden treffen, dann wird sich zeigen, wie wir damit umgehen. Nicht wenige von uns würden die Aussage vermutlich bestätigen, dass Gott nicht will, dass wir leiden. Deshalb heute der Versuch einer kleinen Theologie des Leidens. Das ist wichtig. Denn wenn wir das gottgewollte Leiden nicht aus seiner Hand nehmen, können wir geistlich in Turbulenzen geraten. Dann können wir eine Bruchlandung erleben. Wie kann das Gott zulassen? Ich mache doch so viel für sein Reich. Oder wenn das der Dank ist, und dann stellen wir unseren Glauben in Frage. Petrus sagt, nicht durch die Prüfung fallen, die Prüfung bestehen. Ich lese den für heute vorgesehenen Text, wie gesagt im 4. Kapitel des Petrusbriefes, die Verse 12 bis 19. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegnet euch etwas Fremdes, sondern freut euch insoweit, ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünde erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. An drei Punkten möchte ich den Inhalt des Textes entfalten. Erstens, eine Bestandsaufnahme verschiedener Arten von Leiden. Diese Diagnose von Leid oder Leiden ist wichtig. Wenn wir die verschiedenen Arten des Leidens nicht erkennen, können wir auch nicht unterscheiden. Leiden ist nämlich nicht gleich Leiden. Also der erste Punkt ist, verschiedene Arten von Leiden erkennen. Der zweite Punkt ist, wenn wir die verschiedenen Arten des Leidens erkennen und unterscheiden, dass wir Leiden verstehen. Was ist damit gemeint? Der wesentliche Punkt ist, dass es ein Leiden im Willen Gottes gibt. Ein Leiden, das Gott benutzt, um etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Das klingt zunächst unnatürlich, dass Leiden etwas Gutes bewirken soll. Petrus geht sogar so weit, Jesus übrigens auch, dass er sagt, wir sollen uns sogar darüber freuen. Also der zweite Punkt ist, dass wir verstehen, dass es ein Leiden gibt, das für uns und für die Absichten Gottes eine positive Wirkung hat. Darüber dürfen wir uns freuen. Und diese Art von Leiden dürfen wir als Christen erwarten. Diese Leiden sind praktisch gesetzt. Identität. Der dritte Punkt ist, dass wir uns in allem Leiden, unabhängig von der Art des Leidens, Gott anbefehlen dürfen. Wir dürfen mit unseren Leiden in Bitten und Flehen zu ihm kommen. Er sorgt für uns, auch im Leiden oder gerade im Leiden. Geliebte, so beginnt Petrus diesen Abschnitt. Geliebte, lasst euch nicht befremden, dass zur Prüfung eures Glaubens Dinge geschehen, die euch Leid verursachen werden. Das Bild, das Petrus verwendet und auch an anderer Stelle der Bibel verwendet wird, ist das Bild des Schmelzofens. Die Aufgabe des Schmelzofens ist nicht, das Gute zu schaffen, sondern das Gute von dem weniger Guten zu trennen. Durch des Feuers Hitze wird offensichtlich, was gut und weniger gut bzw. schlecht ist. Im Bild gesprochen geht es um Metalle. So wird auch unser Glaube geprüft. Die Prüfung der Geliebten bzw. die Prüfung des Glaubens hat zum Ziel, dass am Ende die Gemeinde ohne Fehl und Tadel vor Gott steht. Die Bibel spricht von makellos, sozusagen eine reine Gemeinde. Anders kann die Gemeinde Gott nicht begegnen. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, spricht der Herr. Dieser Läuterungsprozess geschieht an uns. Ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, wir könnten auch formulieren, ihr, die jetzt eine Zeit lang leidet, und damit ist die Absicht, die Zielgebung des Leidens, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. So schreibt Petrus zu Beginn seines Briefes. Der von Gott eingepflanzte Glaube soll durch Leiden wachsen, erprobt im Sinne von geprüft werden. Unser Glaube soll stark werden. So wie bei dem kleinen Baum, der Widerstandsholz entwickelt und durch die Widerstände gerade, ja, stark wird. Weshalb stark werden? Um den Angriffen des Teufels und seinen Kumpanen standzuhalten. Wundert euch also nicht, dass ihr wegen des Glaubens leidet, weil es zur Prüfung eures Glaubens notwendig ist. Einige Verfasser schreiben in ihren Schriften über dieses Thema, über dieses wichtige Thema Leiden. Es gibt ja viele Arten von Leiden. Unser Körper und unsere Seele leiden unter dem zum Sterben bestimmten Verfall. Krankheit, physisch, seelisch und psychisch. Unter dieser Art von Leiden, dem vorprogrammierten Leiden, leiden alle Menschen, unabhängig von ihrer Beziehung zu Gott. Diese Art von Leiden soll uns heute weniger beschäftigen. Worunter wir Kinder Gottes unter anderem leiden, sind unsere eigenen Charakterstrukturen, also solche, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Biblisch gesprochen ist das unser altes Ich, das sich in der Heiligung befindet. Wir leiden also an uns selbst. Das verbirgt sich auch im Feuerofen, weil unser Denken und Handeln nicht dem entspricht, was wir zu lernen haben, zu glauben. Klingt etwas kompliziert, ist es aber nicht, weil Glauben und Veränderung ein Prozess ist. Und er vollzieht sich im Feuerofen. Wir dürfen lernen zu glauben, das heißt Gott zu vertrauen. Das ist unser Vers 12. Das ist die erste positive Art von Leiden, das Gott uns zurechtbringt. Die zweite Art von Leiden mit einem positiven Ausgang ist ein Leiden als Christ in der Welt. Wir leiden als Fremdlinge, als Geheiligte in und unter den Mächten, die diese Welt beherrschen. Das ist die Zielscheibe, die wir als Kinder Gottes sind. Wir leiden, wie Jesus in und an dieser Welt gelitten hat, beziehungsweise leidet. In dieser Art leiden, um Christi willen oder an Christi statt, leiden wir. Beide Arten von Leiden sind untrennbar miteinander verbunden, haben jedoch unterschiedliche Ausgangspunkte. Im Gegensatz zum Leiden aus der persönlichen Heiligung, also von innen heraus, wirkt das Leiden, das wir durch die Welt erfahren, von außen auf uns ein. Ein weiterer Unterschied ist, dass das Leiden in der Heiligung direkt von Gott kommt. Das Leiden in der oder durch die Welt kommt nicht primär von Gott, also zunächst nicht primär von Gott, er lässt es aber zu. Zunächst schreibt Paulus, wundert euch nicht, sondern freut euch über die Leiden, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Richtig gehört, freut euch über die Leiden, die ihr wegen Christus ertragt. Warum sollen wir uns freuen? Ja, jubeln freuen, wenn wir um Christi willen leiden? Fragen wir Jesus. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Der in Aussicht stehende Lohn ist der Grund für die Freude. Wohl dem, der diese Freude haben kann. Das Leid an sich, ganz deutlich gesagt, ist kein Grund zur Freude. Was sagt nun Petrus über die Leiden des Christus? Im zweiten Kapitel schreibt er, Jesus, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der Leiden Christi teilhaftig zu werden, bedeutet, in der Art und Weise, ähnlich wie er gelitten hat, zu leiden. Wenn wir so leiden, dann werden wir seinen Leiden teilhaftig. Das Erlösungsleiden von Christus können wir nicht teilen. Das hat er ein für alle Mal am Kreuz getan. Wir können nur in der Christusart, das heißt, wenn wir den Willen Gottes tun, was auch Christus getan hat, der Leiden Christi teilhaftig werden. Das heißt dann zusammengefasst mit einigen Bibelstellen, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Dass wenn wir geschmäht, verspottet, verlacht oder ausgelacht werden, nicht in der gleichen Art erwidern. Wenn so mit uns umgegangen wird, sollen wir uns wie Christus verhalten, es uns gefallen lassen, auch wenn wir dadurch leiden. Nicht spotten, nicht lästern, nicht Böses mit Bösem vergelten, uns nicht selbst rächen. Das ist so schwer. Kommen wir doch und leben wir doch in einer Welt des Habenwollens. Da fällt das Verzichten so schwer. Ja, wir müssen das Verzichten regelrecht lernen. Lernen darauf zu verzichten, dass wir uns rechtfertigen, uns selber zu unserem Recht verhelfen. Lernen darauf zu verzichten, es mit gleicher Münze heimzuzahlen. Böses mit Böses zu vergelten. Solches Verzichten ist der Welt fremd. Unzählige Neiddebatten sind ein Beleg dafür. Als Kind Gottes mit dem Heiligen Geist ist dieses Verzichten lernbar. Nicht in dem Maße, wie es Jesus tat, konnte, aber hin und wieder punktuell möglich. Manchmal fällt es uns leichter, manchmal schwer und oft gelingt uns das Verzichten auch nicht. Petrus sagt, wenn wir so an den Leiden des Christus teilhaftig sind, werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben, wenn er sichtbar auf die Erde wiederkommt. Was wird das dann für eine Freude sein an dieser Herrlichkeit? Jubelnd werden wir uns freuen. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Wenn wir belächelt, ausgelacht oder gar verspottet werden, wenn wir ein Zeugnis für Christus sind, dann ist das ein Beweis dafür, dass Gottes Geist in uns aktiv ist. Es handelt sich hier um eine Seligpreisung wie in der Bergpredigt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet. Glücklich seid ihr dann im Himmel, wenn ihr auf Erden wegen des Bekenntnisses zu Christus leidet. Wenn es auch von außen so aussieht, als wären wir Kinder Gottes die Dümmsten, die wir mitleidenswertesten. So wird sich das für uns zum Gegenteil wenden. Wenn Jesus in Kraft und Herrlichkeit wiederkommt, werden diejenigen, die uns belächelt, ausgelacht oder verspottet haben, eines Besseren belehrt werden. Petrus unterscheidet nun in Vers 15 und 16 zwei Arten von Leiden. Zusammengefasst grenzt er zwischen selbstverursachten, selbstverschuldeten Leiden und der Leiden um Christi willen ab. Das ist ein wesentlicher Unterschied, den wir uns näher ansehen. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Gott sagt, nur die Leiden, die in seinem Willen sind, haben einen guten Ausgang. Wenn jemand leidet als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt, dann hat er dies selbst verursacht, selbst verschuldet. Er ist selber schuld. Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir jemanden vorsätzlich umbringen. Das ist die Definition von Mord in Abgrenzung zum Totschläger. Es ist nicht sein Wille, dass wir stehlen, dass wir ein Übeltäter sind oder dass wir uns in fremde Sachen einmischen. Was ein Mörder oder ein Dieb ist, brauchen wir nicht erklären. Was ist ein Übeltäter? Einer, der Übles im Sinne von Schlechtem tut. Dabei ist Übeltäter ein Sammelbegriff für Übles jedweder Art. In der Gesellschaft nach bürgerlichem Recht ist ein Übeltäter derjenige, der sich nicht an die jeweiligen Gesetze und Verordnungen hält. Die Bibel definiert Übles in viel weiterem Sinne. Ganz grob gefasst zählt die Bibel Übles unter allem, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Dabei können wir alttestamentlich an die 10 Gebote denken. Neutestamentlich erweitert Jesus diesen Begriff. Du sollst nicht deinem Nächsten, wenn er dir übel mitgespielt hat, in gleicher Weise zurückgeben. Nicht fluchen, die uns fluchen. Wer so handelt, also flucht, wenn wir verflucht werden, der handelt übel, ist ein Übeltäter. Machen wir weiter. Einer, der sich in fremde Sachen einmischt, ist jemand, der seinen Zuständigkeitsbereich verlässt und in Bereichen mitspricht, einwirkt, die ihn nichts angehen. Die Kommentatoren geben den Inhalt des griechischen Textes in etwa mit Hochstapler, Spitzel, Revolutionär oder Denunziant wieder. Es ist ein kriminelles Verhalten gemeint, das der Gesellschaft schädigt. Im Petrusbrief werden Bereiche genannt, wo wir uns nicht einmischen sollen, um uns Leid zu ersparen. Petrus nennt die Bereiche Staat, Obrigkeit, die Berufswelt, konkret das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Er nennt die Ehe und er nennt die Gemeinde. Ordnet euch unter den guten oder schlechten Regierungen. Ihr Arbeitnehmer, ordnet euch unter den guten oder wenigen guten Arbeitgebern. Ihr Eheleute, ordnet euch unter. Ihr Jüngeren in der Gemeinde, darauf kommt Petrus im 5. Kapitel seines Briefes zu sprechen, ordnet euch den Ältesten unter. Wer sich unterordnet, ist Spannungen ausgesetzt, weil er sich etwas gefallen lassen muss. Er muss etwas ertragen und dadurch leidet er. Um an diesem Punkt noch etwas präziser zu werden, beziehungsweise nicht falsch verstanden zu werden, es ist zu unterscheiden zwischen fremden Sachen und eigenen Sachen. Zu den Angelegenheiten dieser Welt und den Angelegenheiten des Reiches Gottes. Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, um die Welt besser zu machen. Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. Deshalb, Vers 16, wenn er als Christ leidet, also wir, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Wir sollen und brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir als Christ oder wie Christus leiden. Nein, wegen unseres Glaubens brauchen wir uns nicht zu schämen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem alleinigen Retter ist eine Konfrontation des Lichts mit der Finsternis und deshalb stößt es auf Ablehnung. Wenn uns bewusst ist, dass dahinter eine geistliche Auseinandersetzung der Mächte steht, dann haben wir schon einen festeren Stand. Die entsprechenden Bibelstellen, 1. Mose 3 und Vers 6, habe ich genannt. Schämt euch nicht. So schreibt auch Paulus zu Beginn des Römerbriefs. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft. Für eine Realität braucht man sich nicht zu schämen. Christus kam in Niedrigkeit und Schwachheit. Das konnte die damalige Welt und kann die heutige Welt nicht akzeptieren. Und so hat er den Teufel überführt. Und das ist ein Grund zur Freude, ein Grund zum Jubel. Dies versichert uns auch Petrus, wenn er schreibt, dass wir uns bei seiner Erscheinung jubelnd an seiner und unserer Herrlichkeit freuen. Nicht schämen, sondern verherrlichen, indem wir in seinem Namen leiden und Gutes tun. Liebe Brüder, liebe Schwestern, darf ich euch das bekennen? Oft schäme ich mich des Evangeliums nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich es nicht weitergebe. Weil ich es vermeide, weil ich die Auseinandersetzung vermeide, die Konfrontation und vielleicht auch die negativen Begleiterscheinungen, die schon genannt worden sind. Worüber ich mich aber regelmäßig schäme, ist, dass ich Dinge tue, die nicht dem Willen Gottes sind. Dass ich nahe am Mord stehe. Dass ich als Dieb überführt werde. Übles tue und mich in fremde Sachen einmische. Kann es sein, dass dies der Grund ist, dass ich auch an mir selber leide? Darf ich dich fragen, geht es dir genauso, dass dich das Wort überführt, entlarvt und du erkennst, wer du wirklich bist? Wenn ja, willkommen in der Schule des Heiligen Geistes. Vers 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt, beim Haus Gottes. Gott hat immer zuerst an seinem Haus angefangen. Eltern erziehen zunächst ihre eigenen Kinder. Und so sind wir als Kinder Gottes unter seiner Erziehung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Das ist ein Zurechtbringen im positiven Sinn. Er befreit uns von allem, was nicht hingehört. Vers 17 ist inhaltlich ein Rückgriff auf Vers 12. Wundert euch also nicht, nur so im Feuerofen, durch Hitze, durch Druck, im Leiden kann er sich eine reine Gemeinde schaffen. Dazu sind die Prüfungen und alles damit verbundene Leid notwendig. Und er fängt bei uns an, richtet uns zu in dem Sinne, dass wir so werden, wie er uns haben will. Dieses Zurechtbringen tut oft weh, aber es ist notwendig und hat einen guten Ausgang. Petrus stellt einen Vergleich zwischen den Kindern Gottes und den Gottlosen und Sündern auf. Er sagt, Wenn uns Kindern schon durch dieses Zurechtbringen, durch dieses Leiden wegen seinem Willen, wenn wir so viel Not haben, wie viel größer ist dann die Not der Gottlosen? Petrus spricht hier das Gericht des Verlorenseins an. Für die Kinder Gottes ist es ein Richten zum Guten. Für die Gottlosen ist das Gericht ein Gericht für das ewige Verlorensein. So deutlich steht es da. Sein Schlusssatz: Da sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihrer Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Das ist die Schlussfolgerung. Diejenigen, die leiden, sollen ihrem Schöpfer ihre Seelen anbefehlen. Er hat in uns neues Leben geschaffen. Und er wird auch dafür sorgen, dass er uns ans Ziel bringt. Das ist seine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, selbst im Leiden Gutes zu tun. In einer Welt unter guten und schlechten Regierungen, unter guten und schlechten Arbeitgebern, in guten und schlechten Ehen, in noch so unvollkommenen Gemeinden. Gutes tun. Ich fasse zusammen. Der erste für uns wichtige Punkt war: Leiden erwarten. Mit Leiden rechnen. Alle, die Jesus nachfolgen, werden leiden. Mal weniger, mal mehr, manche bis zum Tod. Der zweite Punkt war: Leiden verstehen. Nicht alles Leiden ist ein Willen nach dem Leiden Gottes. Es gibt ein Leiden aufgrund des zum Tod verfallenen Körpers. Leiden aufgrund von Krankheiten müssen wir ertragen, trotz aller Medizin, die manchmal Krankheiten heilt, manchmal Schmerzen lindert, aber manchmal auch das Leid verlängert. Manche Schmerzen, denen sollen wir uns auch nicht aussetzen. Die sollen wir vermeiden. Mörder, Dieb, Übeltäter, sich in fremde Sachen einmischen. Zwei Arten von Leiden haben wir betrachtet, die einen guten Ausgang für uns haben. Da ist zum einen das Leid im Feuerofen, wenn Gott unseren Glauben stärkt. Und dann ist dann die zweite Art, das Leiden wegen der Christusart. Darüber dürfen wir uns sogar freuen. Also, unsere Aufgabe ist es, zu prüfen, um welche Art von Leiden es geht. Nur ein Leiden nach dem Willen Gottes ist die Glückseligkeit verheißen. Über diese Art von Leiden brauchen wir uns nicht schämen, wir sollen uns sogar freuen. Der dritte Punkt ist, sich im Leiden Gott anbefehlen. Das gilt für alle Arten des Leidens. Unser Schöpfer, der nicht nur unseren natürlichen Körper aus Seele und Geist geschaffen hat, sondern auch unseren neuen Menschen, der wird diesen auch seinem zugedachten Ziel zuführen. Das ist seine Zusage. Das gute Werk, das er uns angefangen hat, das wird er auch vollenden. Dass diese Neuschöpfung mit viel Not und Bedrängnis und dadurch mit Leid verbunden ist, ist die Art, mit der Christus neues Leben geschaffen hat. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt, gehören aber nicht dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir gehören Gott. Weil wir in einer Welt des Habenwollens, des Nehmens leben, dürfen wir verzichten, dürfen wir geben, weil er alles für uns gab. Wir erwarten ein himmlisches Reich, kein irdisches Reich. Wir kämpfen mit himmlischen Prinzipien, nicht mit irdischen Prinzipien. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte, nicht fleischlich gegen irdische Mächte, weil er im Kampf der Kämpfe bereits gesiegt hat. Wer deshalb leidet, dem sei zum Trost gesagt: Es ist nicht umsonst. Gott hält Wort. Amen. Herr, wir danken dir, dass wir deine Kinder sind, dass du uns angenommen hast, dass du uns zurechtbringst, dass uns manches nicht gefällt, aber dass es zum Guten ist, dass uns alles zum Guten dienen muss, auch wenn es uns nicht gefällt. Wir bekennen dir, dass wir oft versagen, wenn wir von dir Zeugnis geben, über dich reden, in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Tun. Herr, wir danken dir aber auch, dass du ein Vater bist, voller Güte und Barmherzigkeit, voller Gnade und Fürsorge. Dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, gerade auch mit dem, was uns belastet, was uns bedrängt, was uns Mühe macht. Dass wir es dir sagen dürfen, dass wir in deinem Ohr uns aussprechen dürfen. Und dann wird es uns schon besser, wenn wir dir vertrauen lernen und dir vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Herr, ja, und wir vertrauen auch deinem Wort, deinen Verheißungen, dass manches, was wir hier erleiden, dass es sich erst zeigt in der Ewigkeit, wozu es gut war.